Ja, schönen guten Morgen auch von mir nochmal zusammen. Vor 2 Wochen oder so kriegte ich eine Nachricht von Martin, unserem Pastor. Achtung, Kinder im Gottesdienst. Und, ja, und heute Morgen waren erst 3 da. Ich denke, na gut, das ist ja nun auch nicht das ganz Pralle. Aber jetzt sehe ich ja tatsächlich viele Kinder hier. Und ich will euch mal eben persönlich begrüßen. Mal gucken, ob ich es alles zusammenkriege. Moin Jakob. Moin Carlos David, hallo Florencia, hallo Jaira, hallo Jade, hallo Kirsten ist nicht mehr, Elian, hallo Ava, habe ich einen vergessen? Also, schön, dass Sie alle, also noch 2, da weiß ich die Namen nicht, das ist mir peinlich. Bitte? Luis, hallo Luis. So, dann haben wir es aber alle, da ist auch noch einer, hallo. Okay, ihr müsst ja jetzt durch. Halbe Stunde Langeweile, aber ich glaube, so schlimm wird das gar nicht. Ich gucke euch öfter mal scharf an, ob ihr auch aufpasst. Das kriegen wir hin. Leider stand das Thema schon fest, bevor ich wusste, dass Kinder hier reinkommen. Also es geht tatsächlich um Krisen. Das ist ein Wort, mit dem Kinder jetzt nicht unbedingt viel anfangen können. Vielleicht habt ihr schon mal von Mama oder Papa gehört, dass sie sagen, ich kriege eine Krise. Ja. Von mir auch. Ist das wahr? Also ich kriege die Krise, aber das kann man ja nicht unbedingt selbst bestimmen, dass man sagt, so, ich kriege jetzt eine Krise. Das läuft ja doch schon ein bisschen anders ab. Ich habe mir zu dem Thema 2 Fragen gestellt. Was macht mein Glaube in einer Krise oder mit einer Krise? Und was machen Krisen mit meinem Glauben? Zunächst brauchen wir aber mal eine Begriffsbestimmung, was eigentlich eine Krise ist, weil da gibt es schon unterschiedliche Vorstellungen, was die Leute sich unter Krisen vorstellen. Also ursprünglich kommt das Wort Krise aus der griechischen Medizin. Und das Wort Krise bedeutet sowas wie ein Wendepunkt oder eine Entscheidung. Man könnte auch sagen, so ein Kippmoment, wo sich entscheidet in der Krise. Also die Krise ist ergebnisoffen, Krise muss nicht negativ sein, wo sich entscheidet, geht das jetzt gut weiter? Oder geht es einen Bach runter? Kippmoment. Oder in der Medizin, lebt er weiter oder geht er tot, könnte man es auch sagen. Also das ist der Moment, wo es irgendwie so wackelt, wo es kippt. Und der kann auch lange dauern, eine Krise. Das ist jetzt nicht ein Moment in dem Sinne, sondern im anderen Sinne, kann auch länger dauern. Das ist eine Krise. Und pünktlich zur Vorbereitung, jetzt kommen die Kinder wieder dran, titelte die NWZ, nämlich letzte Woche, Montag mit einem großen Artikel, jetzt können wir auch so den Beamer, brauchen wir gar nicht, Überschrift, droht eine Fischstäbchenkrise. Eine Fischstäbchenkrise würde bedeuten, es gibt keine Fischstäbchen mehr. Wäre das ein Problem? Ich weiß es nicht. Und zwar hing das damit zusammen, dass in der EU beschlossen werden sollte, um die Russen zu ärgern, dass kein Alaska-Seelachs aus Russland mehr nach EU importiert werden darf. Nun muss man aber wissen, die Hälfte unseres Alaska-Seelachs kommt aus den USA. Also so schlimm wird die Krise auch nicht, wenn wir keinen russischen Seelachs mehr haben. Dem Russen ist es sowieso egal, weil das ein geschwindend geringer Betrag ist, der dadurch reinkommt. Und da stand auch in dem Artikel, man kann den Seelachs auch durch Pangasius ersetzen. Also Fischstäbchen geht weiter. Captain Blaubeer lässt grüßen. Keine Angst. Und ich sage mal, das ist keine wirkliche Krise. Also was wir unter Krise verstehen, ist mehr als keine Fischstäbchen mehr haben. Krise kann an bestimmten Symptomen festgemacht werden, an psychischen Symptomen, an Angst und Panik, die auftritt. Gefühle der Hilflosigkeit, man weiß nicht mehr weiter. Ausweglosigkeit, man ist leicht erregbar, leicht angespannt, wenn man in so einer Krise drin ist. Und die Gedanken drehen sich wie ein Karussell um bestimmte Sachen. Auch im Verhalten ändert man sich, wenn man in einer echten Krise ist, ist man leicht reizbar, leicht fahrig. Sogar körperliche Beschwerden können aus einer Krise resultieren. Da will ich mal jetzt nicht ins Detail gehen. Soziale Beziehungen können kaputt gehen und so weiter und so fort. Das zeigt schon, eine Krise ist etwas Schlimmes. Eine Krise ist etwas, was man sich nicht wünscht. Und wenn man sagt, ich kriege eine Krise, sollte man das lieber anders formulieren. meine Krise wirklich nichts Tolles ist. In unserem Sprachgebrauch gibt es verschiedene zusammengesetzte Wörter, in denen auch der Begriff Krise vorkommt. Spontan fiel mir ein die Kuba-Krise. Weiß nicht, das kennt außer mir, glaube ich, keiner mehr. Das war Anfang, Mitte der 60er, meine ich. Egal, da standen die Russen und die Amerikaner sich gegenüber. Und ich kann mich noch erinnern, dass meine Eltern gebunkert haben. Kerzen, Tee, Zucker, Butter, ich weiß nicht was noch. Sachen, wo man Angst hatte, dass es die irgendwann nicht mehr gibt. Kuba-Krise. Dann wird ein Krisenstab gebildet, wenn es eine Krise gibt. Dann tun sich Leute zusammen, gucken, wie gehen wir damit um. Oder ein Krisengipfel, Krisenmanagement. Fast aktuell noch für uns alle Corona-Krise. Stichwort Wiesengottesdienst. Vier Gottesdienste pro Sonntag. Da kamen Gäste, die uns sonst nie gefunden hätten. Das Image der FWG Oldenburg, kann man an der Stelle ruhig mal sagen, wurde aufpoliert in der oder durch die Corona-Krise. Die Corona-Krise hat direkt positive Auswirkungen auf unseren Gemeindebetrieb gehabt. Noch heute sagen Leute, ohne Corona hätten wir die FEG nicht kennengelernt. Zum ersten Punkt. Was macht mein Glauben mit meiner Krise? Fallen mir in der Bibel zwei Personen und eine Gemeinde ein, die jeweils eine handfeste Krise hatten. Es gibt natürlich noch viel mehr davon, aber diese drei habe ich mal rausgegriffen. Die Krisen der beiden Personen sind unterschiedlich. Wesentlich in dem Ursprung. Die erste Krise ist selbstverschuldet, sehe ich jedenfalls so, die zweite nicht. Bei der ersten Krise denke ich an die Geschichte von dem, so Kinder habt ihr auch schon gehört, die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Schon mal gehört? Der verlorene Sohn? Gut. Die Geschichte von dem verlorenen Sohn, ich skizziere die mal kurz, da war ein reicher Mann, ich glaube ein Landwirt, der hatte zwei Söhne, die halfen bei ihm mit zu Hause. Und der Mann war sehr reich. Und der eine von den beiden Jungs, der hatte keinen Bock mehr zu Hause und hat gesagt, Papa, ich werde ja irgendwann mal viel erben, wenn du tot gehst oder stirbst, aber kannst du mir das nicht jetzt schon geben? Das ist eigentlich ein Unding, sowas zu sagen. Also wenn ich das zu meinem Vater gesagt hätte, der hätte mir was erzählt. Aber der Vater hat gesagt, okay, wenn du sowieso keinen Bock mehr hast, bei mir hier weiter zu arbeiten, dann machen wir das so, dann machen wir einen Deal, du kriegst die Hälfte von meinem Vermögen, die andere Hälfte kriegt der andere Sohn dann später, wenn es soweit ist. Und dieser junge Mann nahm dann den ganzen Sack voll Geld, ist abgehauen und hat sich ein richtig schönes Leben machen. Mit allem drum und dran, was so zum Leben dazugehört. Also jeden Tag Fischstäbchen zum Beispiel und so weiter und so fort. Nun passiert aber Folgendes, das dauerte gar nicht lange, da war das Geld auf. Der hatte nämlich nicht gut gewirtschaftet. Und er hatte nichts mehr. Und damals gab es nicht hier Grundsicherung oder solche Geschichten. Wenn man nichts mehr hatte, hatte man nichts. Da hatte man wirklich nichts, hatte man gar nichts. Und jetzt hatte er ein Problem und wusste nicht, wie soll ich weiter satt werden? Wovon soll ich jetzt weiter leben? Er hatte einfach kein Geld mehr, um sich Essen und Trinken zu kaufen. Und dann wollte er sich selbst helfen und hat gedacht, naja, vielleicht kann ich ja noch als Schweinehirte mein Geld verdienen. Das war eher anrüchig damals. Schweine waren bei den Juden unreine Tiere. Vielleicht kann ich ja noch als Schweinehirte mein Geld verdienen. Und dann kann ich das, was die Schweine fressen, dann kann ich davon auch so ein bisschen kriegen vielleicht, damit ich jedenfalls nicht verhungere. Das ging aber nicht auf. Und dann lesen wir in der Bibel, in Lukas 15, Vers 16, gerne hätte er seinen Hunger mit dem Futter für die Schweine gestillt, aber er bekam nichts davon. Jetzt kam er zur Besinnung. Alle Sklaven oder Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, sagte er sich, aber ich komme vor Hunger um. Ich will mich aufraffen und zu meinem Vater gehen. Dann werde ich ihm sagen, Vater, ich habe mich versündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem deiner Diener oder Tagelöhner, Diener. Die Krise bestand darin, dass der junge Mann kurz davor war, zu verhungern. Er wollte sich selbst helfen. Er hat alles probiert. Wollte Schweinehirte werden. Wollte das Zeug essen, was die Schweine fraßen. Hat nicht geklappt. Die Krise bestand darin, und dass es keinen Ausweg gab. Oder doch? Was macht mein Glaube in meiner Krise? Mein Glaube erinnert mich an meinen Vater im Himmel. Ohne das Bewusstsein, zu Hause einen reichen Vater zu haben, hätte der junge Mann in seiner Krise keine Überlebenschance gehabt. Die Krise hätte einen tödlichen Ausgang gehabt, also nach unten. Aber er hatte ja diesen Vater zu Hause und an den hat er sich erinnert. Auch wir, wenn wir an Jesus Christus glauben, haben einen Vater im Himmel. Und auch wir können, auch nach einer selbstverschuldeten Krise, in einer selbstverschuldeten Krise, immer zu diesem Vater gehen, unsere Fehler bekennen. Und dieser Vater wird uns genau wie der Vater in der Geschichte in der Bibel mit offenen Armen entgegennehmen, in Empfang nehmen. Dieser Vater ist so unendlich reich, dass es für ihn kein zu viel gibt. Und dieser unser Vater ist gnädig, kommt uns entgegen, wenn wir zu ihm kommen. Der Glaube hilft in der Krise. Hilft er immer? Ja, der Glaube hilft immer in der Krise. Aber, und jetzt kommt das Aber, nicht immer so, wie wir es gerne hätten. Nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Ich komme zu der unverschuldeten Krise. Das ist meine Auslegung, steht nicht in der Bibel. Die unverschuldete Krise. Paulus, 2. Korinther 12, Vers 7 bis 9. Ja, jetzt spricht Paulus, ich habe außerordentliche Offenbarungen gehabt. Damit ich mir darauf aber nichts einbilde, hat Gott mir einen Dorn ins Fleisch gedrückt. Ein Engel Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Doch der sagte zu mir, meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Jetzt bin ich sogar stolz auf meine Schwachheit, weil so die Kraft von Christus auf mir ruht. Paulus hatte eine handfeste Krise. Er nannte das Dorn oder Stachel im Fleisch, je nach Übersetzung. Das tut weh. Er beschreibt das. Ein Engel des Teufels, also Satans, der mich mit Fäusten schlägt. Was kann das gewesen sein? Das spielt jetzt keine Rolle. Da gibt es auch verschiedene Auslegungen. Manche greifen sehr kurz. Manche meinen, er konnte kurz nicht gut gucken, weil das irgendwo in der Bibel steht. Aber wenn er es so beschreibt, ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlägt, das ist mehr. Das ist was, was richtig weh tut. Ein Dorn im Fleisch, das Wort Fleisch hat in der Bibel verschiedene Bedeutungen. Einmal ist der ganz normale Körper damit gemeint. Also es kann was Körperliches gewesen sein, irgendwie ständig wiederkehrende Schmerzen. Das Fleisch ist aber auch das in der Bibel, was aus der Zeit vor unserem Christwerden noch an Schlechtem in uns drinsteckt, also böse Versuchungen, Dinge, die uns immer wieder anfechten, zum Beispiel, mit denen wir irgendwie nicht klarkommen. Das ist die Variante 2. Aber das spielt auch eigentlich keine Rolle, was es war. Es war etwas, was Gott, und das ist jetzt der Unterschied zum verlorenen Sohn, was Gott nicht weggenommen hat. Gott hat das Gebet nicht so erhört, wie Paulus sich das vorgestellt hat. Paulus hat dreimal gebetet, Gott, kannst du das bitte wegmachen? Das nervt, das tut weh, das brauche ich nicht. Und was hat Gott dann zu ihm gesagt? Gott hat dann gesagt, nein, das lassen wir mal schön so, das nehme ich dir jetzt nicht weg. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Du hast nämlich ein Problem, Paulus. Du hast unheimlich viel erlebt, was andere Menschen nicht erlebt haben. Paulus hatte persönliche Begegnungen mit Gott gehabt, war im siebten Himmel oder was er da erzählt hat. Also er hat jedenfalls Sachen erlebt, die Sachen gesehen, die kein Mensch gesehen hat und Sachen gehört, die kein Mensch gehört hat. Und da kann man sich natürlich was drauf einbilden. Und da hat Gott gesagt, nee, Paulus, damit du dir da nichts drauf einbildest, deswegen lassen wir das mal ganz, ganz schön so. Und du musst da mit leben. Und da können wir uns vielleicht auch wiederfinden. Vielleicht hast du auch ein besonders inniges Verhältnis zu Gott. Kannst vielleicht gut predigen oder bist ein guter Ältester oder top in der Gemeindeleitung. Kannst gut beten, denkst du jedenfalls selbst, meinen die anderen vielleicht gar nicht. Oder. Man kann also im Reich Gottes wirklich eine ganze Menge Leistung erbringen, die anerkannt wird. Und dann läuft man auch mal Gefahr, stolz zu werden jedenfalls, sich darauf was einzubilden. Das war bei Paulus jetzt so. Paulus war das, Problem. Er könnte eventuell überheblich werden. Es gibt auch andere Probleme. Es kann sein, dass du mit einer bestimmten Sünde, mit einer bestimmten Sucht, das gibt es alles bei Christen. Ja, natürlich, auch Sucht gibt es bei Christen. Ein Problem hast und damit nicht klarkommst. Du betest dafür jahrelang immer wieder und sagst, Gott, nimm mir das doch weg, ich schaffe das nicht alleine, nimm mir das doch weg, ich komme da nicht mehr klar. Und dann kann sein, dass Gott eine Zeit lang sagt, nee, das lassen wir mal so, um mich an irgendwas zu erinnern, was in meinem Leben noch nicht in Ordnung ist, so wie Gott sich das vorstellt. Und was macht Paulus? Er hat dreimal gebetet. Warum hat er nur dreimal gebetet? Weil er nach dem dritten Mal eine Antwort gekriegt hat. Da hat er die Antwort von Gott gekriegt. Und dann hat er aufgehört, dafür zu beten. Das heißt jetzt nicht, dass wir nur dreimal beten sollen für sowas. Wir können auch 100-mal für sowas beten, bis Gott uns eine Antwort gibt. Gott hat das Problem nicht so gelöst, wie Paulus sich das vorgestellt hat. Das bedeutet, die Krise bleibt. Die Krise bleibt für eine längere Zeit. Was lernen wir daraus? Wir müssen zunächst mal den Dorn im Fleisch oder den Stachel, wie Paulus es nennt, als solchen erkennen. Wir müssen nicht sagen, ja, ich habe das nun mal und ich sage mal ganz provokativ, gehe jetzt von einem Arzt zum nächsten, um das wegzukriegen. Vergesse aber ganz, dass Gott dahinter steht. Sondern ich akzeptiere auch, nichts gegen Ärzte, dass Gott im Spiel ist. Dass Gott im Spiel ist und mir vielleicht eine bestimmte Zeit lang irgendwas an den Hals hängt, um mich irgendwo zu korrigieren. Ich muss wissen, woher es kommt. Paulus sagt, mir wurde ein Stachel im Fleisch gegeben, ein Engel, also mir wurde gegeben von Gott. Und dann können wir dafür beten, bis wir eine Antwort bekriegen. Vielleicht heißt sie, meine Gnade genügt dir allein, wie bei Paulus. Vielleicht hilft Gott uns, indem er das von uns nimmt. Beides ist möglich. Beide Varianten sind möglich. Die persönliche Krise kann also, wie bei dem verlorenen Sohn, uns dazu bringen, etwas einzusehen, von einem bestimmten Weg umzukehren. Sie kann uns aber auch eine gewisse Zeit begleiten, wie bei Paulus. Der dritte Ansatz, also wir haben jetzt einmal Umkehren zu Gott, wir haben einmal Krise dauert an, um uns zu entwickeln. Der dritte Ansatz ist, Krise kann auch was für Gemeinde bedeuten, also für Gemeinschaft, für meine Mitchristen. Ich lese einen Vers aus Römer 12, Vers 13, der mir da wichtig geworden ist. Da steht, gerichtet an die Christen in Rom, freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Das heißt, dass ich teilnehme an dem Leben meiner Geschwister in Jesus Christus, Geschwister am Herrn, wie man es nennen mag, dass ich teilhabe an deren Empfindungen. Dass wenn es jemand schlecht geht in meinem christlichen Umfeld, dass ich nicht sage, ja, soll er mal sehen, wie er klarkommt, oder ja, selbst schuld, oder kein Wunder bei dem Lebenswandel, sondern dass ich teilnehme daran, dass ich mitleide und das nicht nur mit Worten und Gedanken, sondern auch, wenn es nötig ist, mithelfe. Freut euch mit den Freunden, weint mit denen, die weinen. Jetzt die dritte Geschichte aus Apostelgeschichte 12. Um diese Zeit ging der König Herodes gegen Mitglieder der Gemeinde vor und ließ sie misshandeln. Jakobus, den Bruder von Johannes, ließ er, ich spare mir jetzt die Bewegung, enthaupten. Als er merkte, dass das den Juden gefiel, ließ er auch Petrus festnehmen. Das geschah während des Festes der gesäuerten Brote. Er ließ Petrus ins Gefängnis schaffen und von vier Gruppen zu je vier Soldaten, wie wir sind das, 4 mal 4? Gut, 16. 16 Soldaten bewachen. Nach dem Passafest wollte er ihn vor dem Volk aburteilen. Während Petrus streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. In der Nacht vor der von Herodes geplanten Verurteilung schlief Petrus zwischen zwei Soldaten. Er war an jeden mit einer Kette gefesselt, während zwei andere vor der Tür Wache hielten. Plötzlich stand ein Engel des Herrn und so weiter und so fort. Also ein Engel kommt ins Gefängnis, sorgt dafür, dass alle Türen auf sind, alle Ketten runterfallen. Petrus wird befreit. Das Gebet der Gemeinde für Petrus wird in dieser Geschichte erhört. Und dann wird Petrus wach und sagt Petrus, jetzt weiß ich wirklich, dass der Herr seinen Engel geschickt hat. Er hat mich vor Herodes gerettet und vor dem, was die Juden sich erhofften. Und dann ging er zu den Leuten, die für ihn gebetet hatten, klopfte an der Tür, die wollten erst gar nicht glauben. Erst haben sie für gebetet, haben gedacht, Gott, gib doch bitte, dass Petrus aus dem Gefängnis kommt. Jetzt kommt er raus, sagen die, kann ich wohl nicht angehen. So ist das manchmal mit dem Glauben. So ist das manchmal mit dem Glauben. Das Gebet wurde erhört. Hier hat Gott die Gemeinde durch eine handfeste Krise zu einer Gebetsgemeinschaft zusammengeschweißt und die Krise beendet. So kann eine Krise auch zu einer Gebetserhörung führen, indem wir Gott mit ins Boot nehmen. Schönes Bild, wie Jesus ja auch mit im Boot war, wie die Wellen kamen. Gott mit ins Boot nehmen und gemeinsam für etwas beten. Und wenn Gott das dann will, dann geht er darauf ein und beseitigt die Krise. Wir haben also dreierlei Sachen gesehen. Eine Krise kann zu einer Gebetserhörung führen, indem wir Gott mit reinnehmen und er die Krise beseitigt. Sie kann als Korrektiv dienen, indem Gott die Krise nicht wegnimmt, sondern als Erinnerung für eine bestimmte Zeit bestehen lässt. Sie kann die Gemeinschaft der Christen stärken, uns gemeinsam ins Gebet zu bringen. Und das mit dem Beten und der Gebetserhörung und dem Glauben an Gebetserhörung ist so eine Sache. Und ich möchte euch eine kleine Geschichte vorlesen, die meine Frau mir kürzlich nach dem Frühstück vorgelesen hat. Jetzt guckt sie, weiß nicht, was das war. Doch, weiß sie doch? Okay. Diese Geschichte lautet: Warum geschehen in eurer Kirche so oft Wunder und bei uns nicht? Diese Frage hat mein indischer Freund Singh Kompanapal schon oft gestellt bekommen, also ein Inder. Singh ist Bischof der Netanya-Kirche, die im Südosten Italiens in Slums und Dschungeldörfern arbeitet. Er antwortete mit einem Lächeln: Ihr in Deutschland, ihr habt Krankenversicherung, ihr habt Rentenversicherung, ihr könnt so ziemlich alles versichern, was es gibt. Das haben wir alles gar nicht. Die Menschen bei uns, die wohnen sehr weit weg vom nächsten Krankenhaus und können sich oft auch keine Behandlung leisten. Wenn sie von einer Schlange gebissen werden oder einen schweren Unfall haben, dann beten sie zu Gott. Sie haben hohe Erwartungen an ihn. Er ist ihr einziger Halt. Wir haben oft erlebt, wie er eingegriffen hat. Singh selbst überlebte selbst eine schwere Krebserkrankung, obwohl die Ärzte ihn schon aufgegeben hatten. Seine Kirche ist eine Kirche des erwartungsvollen Gebets. Das ist der Schlüssel, das erwartungsvolle Gebet. Die Menschen dort haben hohe Erwartungen an Gott. Und ich wünsche einem jeden von uns, dass wir auch in Krisen, die uns treffen, hohe Erwartungen an Gott haben. Wir haben so viele eindeutige Zusagen in der Bibel, die uns darin bestärken. Ich will die gar nicht aufzählen, da schon so oft drüber gepredigt wird. Und jeder kennt irgendwelche Zusagen, die in der Bibel stehen, die eigentlich sehr, sehr deutlich sind. Grundsätzlich gilt, dass der Glaube an Gott und Jesus Christus ein Geschenk Gottes ist, gewirkt durch den Heiligen Geist. Und das ist mein zweiter Punkt, der so nur noch ganz kurz: Was macht die Krise mit meinem Glauben? Eben hatten wir, was macht mein Glaube mit der Krise? Was macht die Krise mit meinem Glauben? Der Glaube ist ein Geschenk Gottes, durch den Heiligen Geist gewirkt. Trotzdem kann eine Krise meinen Glauben ins Wackeln bringen. Das ist ein sehr trauriger Punkt, ein sehr ernster Punkt. Eine Krise kann für eine bestimmte Zeit tatsächlich meinen Glauben ins Wanken oder ins Wackeln bringen. Und wenn das der Fall ist bei dir, dann such dir jemanden, der an Jesus glaubt und der dein uneingeschränktes Vertrauen hat. Dann such dir jemanden, der dir als im seelsorgerischen Bereich helfen kann. Und denk nicht, ich komme da alleine mit klar. Auch dafür sind wir zusammengestellt als Christen, dass wir in so schwierigen Situationen ein Ohr haben für Menschen, denen der Glaube, ich sage es mal ganz brutal, verloren gegangen ist. Das ist ein Extrem. Aber das gibt es ja. Aber du musst selbst dann auch zu jemandem hingehen und sagen: Hör mal, ich habe das Problem, ich kann im Moment nicht glauben, hilf mir, bete für mich. Wir haben ja genügend Möglichkeiten, auch hier in der Gemeinde, nach jedem Gottesdienst, meistens sind welche da, die für mich beten können, mit denen ich mich darüber unterhalten kann. Und jetzt möchte ich mal, obwohl ich kein Moderator bin, an dieser Stelle auch sagen: Leute, nehmt das in Anspruch, bevor er alleine rumprüttelt. Dafür sind wir alle da. In allgemein vertieft eine Krise, die uns erwischt, unser Verhältnis zu Gott. Wenn wir uns, und ich benutze mal ganz bewusst eine altmodische Formulierung, wenn wir uns auf ihn werfen, auf Gott werfen, dann ist er für uns da. Als Vater wird er uns helfen. Und nach einer durchlebten, nach einer durchstandenen Krise ist unser Glaube, unser Vertrauen gefestigt. Aber wie gesagt, es gibt eben auch die andere Möglichkeit, da müssen wir ehrlich sein. Abschließend möchte ich noch euch aus meiner langjährigen Erfahrung mit Gott Mut machen, Gott in allen, wirklich in allen Dingen zu vertrauen, ihn mit ins Boot zu nehmen. Wenn es kritisch wird, Krise, kritisch, ist ja auch der gleiche Wortstamm, wenn es kritisch wird, bete zuerst, bevor du was anderes machst. Bete zuerst. Das heißt nicht, du sollst nicht zum Arzt gehen. Nee, aber als erstes bete. Der verlorene Sohn hat Zeit verplempert, indem er versucht hat, irgendwo eine Anstellung als Schweinehirte zu kriegen, um da was zu essen zu kriegen. Und der hätte schon eher nach Hause gehen können. Ich kann euch nur raten, wenn es kritisch wird, als erstes betet. Betet, betet, betet. Geht zu Gott damit. Und dann kommen die anderen Sachen. Dann könnt ihr auch Schweine hüten. Nein, natürlich nicht. Euch einen Ausweg suchen. Ich praktiziere das seit zig Jahren und mein Erhörungsfaktor liegt deutlich über 90%. Merkt euch das bitte. Mein Erhörungsfaktor liegt deutlich über 90%. Das habe ich auch schon mal gesagt und ich werde auch nicht aufhören, das zu wiederholen, weil mir das einfach total wertvoll ist. Eine Nichterhörung ist eher eine Seltenheit. Den Dorn im Fleisch kenne ich auch und ich weiß auch, was Gott mir damit sagen will und wo er mich dann hin und wieder mal wieder mit piekst und wo meine Schwachpunkte sind. Und ich bin nicht besonders fromm, überhaupt nicht. Daran liegt es nicht. Es ist nicht mein Verdienst. Vielleicht ist es keine endgültige Antwort. Vielleicht ist es der kindliche Glaube, den Gott mir geschenkt hat, für den ich dankbar bin. Der kindliche, einfache Glaube, der diese Erhörungsprozentzahl bei mir so hochgerechnet hat. Vielleicht ist es das. Ich kann nur sagen, Leute, probiert das aus. Nehmt euren reichen himmlischen Vater mit in die Krise hinein. Und zwar als erstes, nicht als letztes Mittel. Vielleicht hört er sogar so, wie ihr euch das wünscht. Vielleicht formt er dich in der Krise, damit du, damit ich, damit wir Jesus ähnlicher werden. Vielleicht erfährt auch die Gemeinschaft, also die Gemeinde zum Beispiel, oder deine Zweierschaft oder dein Hauskreis oder was, Stärkung und Wachstum in deiner Glaubenskrise. Es ist schön, dass wir mit unseren Krisen nie alleine sind. Ich möchte beten. Großer Gott, wir möchten dir gemeinsam danken, dass du uns durch deinen Geist das Geschenk des Glaubens geschenkt hast, dass wir an dich glauben können, dass der Glaube an dich, an Jesus, an Golgatha für uns zur Gewissheit geworden ist. Das ist so ein großes Geschenk, für das wir nie genug danken können. Und wir wollen dich gemeinsam bitten, dass du uns natürlich, wenn es geht, vor Krisen bewahrst. Aber wenn es sein muss, dass du uns eine Krise schickst, dann gib uns immer das Gefühl, dass du bei uns bist. Und wenn du uns formen willst dadurch, dann lass uns das erkennen. Und lass die Krise nicht so lange dauern. Danke, dass wir dir das sagen dürfen, dass wir wissen, dass das Gebet dir nicht nur bis zur Lampe geht oder bis zur Decke, sondern dass du, wo auch immer du bist, dieses Gebet jetzt hörst. Amen.